Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Rolling Sushi Special. Heute tauchen wir in die Kendo-Welt ein. Wir haben nämlich aus der Kendo-Welt einen ganz besonderen Experten heute hier. Magst du dich einmal vorstellen?
Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Daniel Prohart. Ich bin vierter Dan im Kendo und auch in Jukendo, also Bayonett-Kendo. Ich bin Kendo-Lehrer hier in Ottobrunn im Süden von München. Vor einigen Jahren, oder eben vor ein paar Jahren, hatte ich die Gelegenheit, in Osaka zu leben und zu trainieren. Auch mein Leben spielt eigentlich zu einem gewissen Teil in Japan ab. Und das war eine Zeit, die meinen Blick auf Kendo und die japanische Kultur auch, kann man sagen, nachhaltig geprägt hat. Heute leite ich einen Kendo-Club, der sich Hibarikai nennt, also der Lärchentreff in Ottobrunn, und beschäftige mich mit allem, was mit Budo, Japan, japanischer Handwerkskunst zu tun hat. Beruflich komme ich aus dem internationalen Brandmanagement, aber mein Herz schlägt für Budo und ich freue mich, heute darüber sprechen zu dürfen.
Freut uns ebenso. So, ebenfalls mit dabei ist Micha, hi, und natürlich Alea.
Hi.
So, wir greifen das Thema auf, denn in Ottobrunn wird die Bayerische Kendo-Meisterschaft 2026 ausgerichtet. Dazu gleich mal zu Anfang eine Frage: Wie aktiv ist Kendo hier in Deutschland?
Die Geschichte von Kendo, die geht schon sehr lange zurück. Wir hatten mit dem Deutschen Kendo-Verband 50-jähriges Bestehen. Das ist schon eine ganze Weile. In anderen Ländern gibt es ältere Kendo-Vereinigungen. Deutschland hatte eine Pause eingelegt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat aber seither sehr, sehr, sehr steigenden Zuwachs. Am meisten hat natürlich Judo, wie man wahrscheinlich unschwer vermuten könnte. Aber viele Leute, die Judo machen und mal in Japan waren, kommen dann irgendwann auch in diese Verbindung mit Kendo. Es gab viele Hoch- und Tiefphasen. Man kann auch sagen, immer wenn im Kino ein neuer Star Wars-Film anlief, hatten wir viele Leute mit Kendo. Und umgekehrt.
Aber ihr kämpft doch mit Bambus-Sticks, Schwertern und nicht mit.
Das ist doch so ähnlich.
Genau. Ja, ist
alles so ähnlich. Aber sie machen da bitte keine Geräusche wie ein Lichtschwert, oder?
Nee,
besser. Ach komm, die sind cool.
Ja, aber wenn das jemand. Naja, lassen wir das.
Und leg dich nicht mit den Star Wars-Fans an.
Man kann sagen, Leute machen aus verschiedenen Gründen Kendo. Manche wollen nur Kampfsport machen, manche suchen nach japanischer Mentalität, manche suchen nach Kultur. Die Gründe sind unterschiedlich. Und im Moment haben wir schon eigentlich ganz gute Zahlen zu verzeichnen. Eine gute Nachricht ist zum Beispiel, dass das Frauenteam gerade Europameister wurde. Sehr, sehr gute Trainer und wir sind eigentlich ganz glücklich. Könnte natürlich immer besser laufen, aber piece by piece geht es voran.
Und was genau erwartet denn die Besucher bei der deutschen Meisterschaft? Bei der deutschen bayerischen Meisterschaft so?
Ja, in erster Linie Kendo natürlich. Wir haben verschiedene Disziplinen. Wer sich mit Sportarten auskennt, der weiß, dass es verschiedene Grade gibt. Es gibt den Dan-Grad, den Lehrergrad, es gibt den Schülergrad, der sich Q nennt. Und dann gibt es auch noch Mannschaftsturnier. In dem Mannschaftsturnier sind Leute mit Dan-Graden und Q-Graden in einer Mannschaft aus 3 oder 4 Leuten. Und insgesamt werden wir, ich denke mal, so 50 Leute dort haben. Vielleicht sind es, also oft melden sich mehr an, aber viele sagen im Vorfeld wieder ab, weil sie krank sind oder ähnliches. Und naja, man kann von 10 Uhr morgens bis 15:30 Uhr, sagen wir, wirklich feine Kendo-Kämpfe sehen und ein bisschen mehr in diese interessante Kampfkunst eintauchen.
Wie viele Personen haben sich für dieses Jahr angemeldet oder qualifiziert? Wie viele sind dabei?
Bisher sind es 50 Leute.
Oh. Das sind einige.
Wie qualifiziert man sich denn eigentlich?
Indem man mindestens einen Rang in Kendo erlangt hat. Also beispielsweise würdest du den 6. Q machen, den ersten Schülergrad, und hast einen Verein, in dem du regelmäßig trainierst, dann kannst du dort schon kämpfen.
Okay, jetzt mal für die Leiden, die mit Kendo gar nichts am Hut haben, also sowas wie ich zum Beispiel. Dauert das sehr lange, bis man den ersten, also diesen Rang erhält, dass man halt teilnehmen kann?
Theoretisch könntest du den 6. Q am ersten Tag deiner Kendo-Karriere machen.
Ach krass.
Wirklich?
Genau. Also solange du das Schwert richtig rumhältst, würde das auch funktionieren.
Man sagt. Wow.
Ja. Aber dann wird es immer kniffliger. Ne? Von Q zu Q wartet man eigentlich immer so ein halbes Jahr, bis man die nächste Prüfung machen kann. Und nach 3 Jahren, wenn es gut läuft, ungefähr, hat man dann den ersten Dan, den ersten Lehrergrad. Man kann natürlich sofort durchmarschieren und alle Prüfungen machen, muss man aber nicht. Manche Leute lassen sich auch Zeit und sagen, ich fühle mich mit meinem derzeitigen Grad wohl oder ich fühle mich nicht sicher genug, um die nächste Prüfung zu nehmen. Und dann kann man eben auch warten. Das spielt eigentlich keine große Rolle. Also die Qualifikation ist jetzt nicht abhängig davon, ob man wirklich eine hohe Graduierung hat oder nicht.
Und wie ist es dazu gekommen, dass gerade ein Verein aus Ottobrunn ausgewählt wurde, die Meisterschaft auszurichten?
Nun, ich kam vor 2 Jahren ungefähr aus Osaka zurück. Ich hatte dort für ein paar Jahre als Expatriate gearbeitet und hatte dort auch täglich trainiert. Ich wohnte in der Gegend des Schlosses in Osaka, Osaka-jo, und dort gibt es einen sehr berühmten historischen Dojo. Shudokan heißt der. Und dieser Shudokan, der ist auch schon ein paar hundert Jahre alt und hat sehr gute Lehrer, sehr viele Achtetan-Lehrer und sehr, sehr hochwertiges Kendo. Eines war ich mit Lehrern dort essen und ich weiß nicht, wie es kam, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Lehrern versprochen, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann werde ich auch ein Dojo aufmachen, das ihre Art von Kendo unterrichtet. Nun gut, dann bin ich zurück nach Ottobrunn und das hat auch alles irgendwie ganz gut geklappt, überraschenderweise. Ich wurde sehr gut unterstützt von der Gemeinde und von dem ansässigen Sportclub. Und dann wurden wir in den Bayerischen Kendo-Verband aufgenommen. Das ist eine Grundvoraussetzung natürlich. Gut, ich hatte bei einem jährlichen Meeting teilgenommen, am Jahresendmeeting. Und dort wurde ausgeschrieben, wo man die Bayerische Meisterschaft machen könnte. Und natürlich möchte ich meinen Club richtig pushen und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Glücklicherweise gibt es in Ottobrunn auch eine wirklich gute Halle. Die heißt Ferdinand-Leis-Halle und wurde gerade renoviert und eignet sich optimal dafür. Mit Zuschauertribüne, mit Gastrobereich, mit ordentlichen Sanitäranlagen, sehr guter Fußboden, was beim Kendo wichtig ist, denn wir kämpfen ja barfuß. Und dann hatte ich den eben sofort beworben und meinte, ja, wir machen das. Und naja, glücklicherweise hat es funktioniert.
Und was bedeutet diese Ausrichtung jetzt für deinen Verein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Moment bedeutet es viel Arbeit.
Ja, okay, das war klar.
Und so oft ich kann, erwähne ich auch, wie dankbar ich bin für die Leute, die dort mithelfen. Ohne ehrenamtliche Helfer, die mit Eigenmotivation dort wirklich viel Einsatz zeigen, wäre sowas nicht möglich. Also, falls jemand zuhört, vielen Dank. Ihr wisst, wer ihr seid. Was es ansonsten bedeutet, ist für mich in erster Linie, dass ich die Kampfkunst Kendo berühmt machen möchte. Jetzt nicht berühmt ohne Ende, sondern da ist eine Sache, die es gibt und die nennt sich Kendo. Sieht ein bisschen komisch aus, weil wir uns mit Bambusschwertern schlagen, aber da steckt viel mehr dahinter. Und wer Lust hat, das zu machen, man kann jederzeit einsteigen, der soll es gerne machen.
Dann kommen wir doch jetzt einfach mal dazu, Kendo ein bisschen zu promoten. Nehmen wir mal jetzt für jemanden, der absolut noch nie was von Kendo gehört hat, wie würdest du diesen Sport erklären?
Gut. In Asien, da gibt es ein Land, das heißt Japan.
Also für alle, die Sumikai lesen, ne, ihr wisst, wir schreiben darüber übrigens.
Das ist das Land, von dem wir immer sprechen, wisst ihr? Das mit J am genau. Anfang.
Und in diesem besagten Land gab es bis vor, naja, eigentlich kurzer Zeit noch sowas wie Ritter. Ne? Diese Ritter heißen Samurai oder hießen Samurai oder Bushi. Ne? Diese Ritter hatten mit verschiedenen Waffen gekämpft. So anfangs hatten die mehr mit Lanzen gekämpft, dann haben sie irgendwann mit Pfeil und Bogen gekämpft und aber auch mit Schwertern. Natürlich kann man als Schüler nicht einfach mit einem Originalschwert in der Trainingshalle trainieren, denn die Verletzungsgefahr ist groß. Und bis die Leute dann irgendwann anfingen, in den Krieg zu ziehen, waren sie vielleicht schon. Deswegen hat man die Variante gewählt. Gut, am Anfang hieß Kendo nicht Kendo, sondern Kenjutsu. Die Art und Weise, wie man das Schwert ist Ken auf Japanisch, die Art und Weise des Schwertes sozusagen. Und das wurde fleißig trainiert, um Leute für das Kämpfen vorzubereiten. Ne? Also Killing is Business und man muss gut sein und deswegen ist fleißiges Trainieren natürlich das 101. Irgendwann kam immer mehr Spiritualität in dieses Kenjutsu und zu den Samurai. Also durch den Daoismus oder Shintoismus oder Buddhismus oder Konfuzianismus kam immer mehr Spirit und immer mehr Mindset in dieses Training des Schwertschülers. Und aus der Art und Weise, wie man trainiert, wurde der Weg des Schwertes. Das heißt dann Kendo. Kendo wird gekämpft mit Bambusschwertern, wie gesagt. Man trägt dabei eine Rüstung, die besteht aus einem Helm und Handschuhen, einem Brustpanzer und einem Wams, also so ein Hüftschutz. Das trägt man alles und man versucht, verschiedene Punkte des Gegners zu treffen mit dem Bambusschwert. Und zwar den Kopf, die Kehle, den Bauch oder eine Hand. Es gibt auch andere Budo-Arten, zum Beispiel Naginata, wo man sich auch auf die Beine schlagen kann. Das geht bei uns nicht. Was man noch dazu sagen kann, Kendo sieht sehr einfach aus, ist aber eine tricky Geschichte, wenn man es wirklich machen möchte. Also es gibt mehrere Dinge, die man da beachten muss. Wir schreien zum Beispiel die ganze Zeit rum, ne? Ki-Ai nennt man das, den Geist zu sammeln. Und das tun wir deswegen, um den Kampfgeist zu demonstrieren. Ja. Wir versuchen dann die besagten Stellen zu treffen, aber es geht nicht nur darum zu treffen, sondern man muss sie richtig treffen. Man muss den Schlag richtig vorbereiten, man muss richtig treffen. Und dann gibt es noch eine Sache, die nennt sich Sanshin. Es ist schwer zu erklären. Sagen wir, man muss zeigen, dass man den Schlag, den man ausgeführt hat, richtig wollte. Stellt euch einfach vor, ein Fußballer würde nur dann ein Tor gezählt bekommen, wenn er das auch wirklich wollte. Wenn er einfach nur am Hinterkopf getroffen wird und der Ball rollt zufälligerweise rein, ist es kein Tor. Und so ist es bei uns auch. Also man muss sehr viel Konzentration aufbringen. Man muss sehr viel Kondition mit aufbringen. Es ist ein interessanter, aber wirklich anstrengender Sport. Der Kalorienverbrauch ist, sagen wir, wie bei Boxen plus X. Nun ja, und wir kämpfen immer zusammen. Es gibt sehr viel Etikette in dem Kendo. Das heißt, wenn wir in das Dojo gehen, verneigen wir uns. Wir meditieren, bevor wir anfangen zu kämpfen. Und bevor wir wirklich nochmal mit einer Übung oder einem Kampf starten, gehen wir nach einer Verbeugung auf den Partner oder Gegner zu. und gehen dann nochmal mit gezogenem Schwert in die Hocke. Songkyo heißt das. Die Bewegung kennt ihr vielleicht vom Sumo-Ringen. Dort gibt es sowas auch. Naja, und diese Dinge alle zusammen, ja, es ist sehr viel, was da zusammenkommt, ergibt dann Kendo. So kann man es in der Kurzform sagen. Aber da steckt sehr viel mehr dahinter.
Das hört sich natürlich erstmal verflucht kompliziert an für jemanden, der in Kendo einsteigen möchte. Wie funktioniert dieser Einstieg? Also jetzt auch mal tatsächlich anhand zum Beispiel der Kosten, weil ich stelle mir das schon so vor, Rüstung und so weiter, das kostet ja schon ordentlich Geld.
Ja, die Rüstung kostet Geld, aber nicht so viel, wie man glaubt. Also es gibt von bis natürlich. Man kann eine Rüstung kaufen für eine gebrauchte Rüstung für, keine Ahnung, vielleicht 50 Euro oder 100 Euro. Man kann sich eine Rüstung in Japan anfertigen lassen für X, also 10.000 plus, ist egal.
Nach oben ist alles offen wahrscheinlich.
Nach oben ist wirklich alles offen, denn in Japan gibt es noch handgemachte Rüstung.
Wow.
Also ja. Das sitzt wirklich jemand auf dem Boden und reiht irgendwelche Bambusstäbe aneinander und bezieht die mit Leder und so weiter und so fort, bis Brustpanzer dabei rauskommt.
Gott, bei der würde ich mich da nicht reinstellen. Die würde ich irgendwo beiseite stellen, irgendwie
auf den Ständer oder so. Ständer, ne? Genau. Aus Angst, dass da eine Macke drankommt, weil man gerade seine Seele für die Rüstung verkauft hat.
Naja, es ist halt wie wenn ihr euch eine teure Uhr kauft, dann muss die Uhr auch getragen werden.
Das könnte ich auch nicht.
Es wäre schade, wenn man es nicht täte. So, und die Scratches, die man darauf hat, die erzählen später auch die Geschichte, was mit dem Gegenstand passiert ist.
Und also gehen wir jetzt mal wirklich von jemandem aus, der einfach mal einsteigen möchte. Also ich denke mal, zum Beispiel vorbeikommen im Verein und sich das Ganze einfach mal angucken, das ist wohl, schätze ich mal, jederzeit möglich.
Das ist jederzeit möglich. Es gibt auch immer Anfängerkurse, die wir gezielt ansetzen. Und wenn du zu so einem Anfängerkurs kommen würdest, dann müsstest du erstmal gar nichts mitbringen. Wir haben Leihschwerter, wir haben sogar Leihrüstungen und wir haben auch Leihkleider. So, du könntest natürlich auch mit Trainingsanzug trainieren für die ersten paar Male, das spielt keine Rolle. Aber irgendwann werden wir auf traditionelle Kleidung umsteigen, also was ihr kennt von normalen Kampfkünsten, gibt es eben so ein Hakama, so ein eine weite Hose, Gehrock, ich denke mal, und eine Trainingsjacke. Die sind sehr viel, wie beim Judo, Beispiel.
So, und da ich gefragt wurde, ich habe die Fragen mit einer Freundin von mir erstellt, da kam die Frage auf, wie gefährlich ist denn eigentlich Kendo, also dieses Training?
Das ist eine gute Frage. Genau genommen, bemessen an dem, was wir da tun, passiert eigentlich gar nichts. Wir kontrollieren natürlich die Bambusschwerter, ob die gebrochen sind, und wir kontrollieren unsere Rüstungen, ob sie ganz sind. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und nun ja, wir reden darüber, dass wir uns mit Bambusschwertern hauen. Also es gibt schon blaue Flecken irgendwo an den Händen oder so. Aber gemessen an dem, wie oft man sich schlägt, hat man relativ selten eine Verletzung. Meistens verletzt man sich nicht durch das Schlagen, sondern weil man beim Laufen umknickt oder so. Durch den Gegner selber wird man nie schwerer verletzt als, sagen wir, blauer Fleck.
Und wie sieht das mit dem Alter aus? Also welchen Altersgruppen kannst du das empfehlen? Wie jung kann ich sein? Wie alt kann ich sein, wenn ich in den Sport einsteigen möchte?
In Japan beginnt die Kendo-Erziehung sehr, sehr früh. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass Kendo auch den Kampfgeist stärkt. Deswegen kommen in Japan viele Kinder mit, sagen wir, einem niedrigen Selbstbewusstsein, manchmal sind sie sehr schüchtern, manchmal sind sie sehr ängstlich, ins Kendo, um sie zu mutigeren Menschen zu machen. Das beginnt dann so ab, sagen wir, 4 Jahren oder so. In Deutschland ist 4 Jahre zu früh. Ich denke aber, ab dem 6., 7. Lebensjahr kann man mit Kendo anfangen. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Natürlich kann man dann nicht mehr so viele Grade erreichen an Prüfungen, aber das muss auch nicht unbedingt der Anspruch sein. In Kendo ist es so, dass man verschiedene Prüfungen hat, wie vorher erzählt, die Dan-Grade. Und die Prüfung haben immer einen gewissen Abstand zwischen. Das heißt, vom ersten Dan auf den zweiten Dan warte ich ein Jahr. Vom zweiten auf den dritten warte ich 2 Jahre. Auf den dritten, vierten, 3 Jahre und so weiter. Das heißt, außer vom siebten auf den achten Dan, welches der höchste Dan-Grad ist, dort wartet man 10 Jahre. Das heißt, nach 50 Jahren intensiven Trainings hat man dann endlich den höchsten Titel erreicht. Natürlich ist jemand, der 50 Jahre alt ist oder 60 oder älter, ist körperlich nicht so schnell wie jemand, der 20 Jahre alt ist. Natürlich. Aber, und das ist das Gute daran, beim Kendo wird man mit der Erfahrung besser, nicht mit der Schnelligkeit besser. Das heißt, auch wenn wir als alte Menschen Kendo machen, heißt es nicht, dass wir benachteiligt sind. Die Technik, die wir haben, hat immer einen Vorteil gegenüber der Schnelligkeit. Auch zum Beispiel, Männer versuchen oft im Kampfsport Dinge mit Kraft zu lösen, weil sie kräftige Menschen sind. Frauen hingegen versuchen das meiste mit Technik zu lösen. Das heißt, Frauen sind sehr technikaffin. Beide haben keinen Nachteil oder keinen Vorteil. Und genauso ist es mit jemandem, der sehr alt ist oder der sehr jung ist.
Super interessant, vor allem der Ansatz, Stärke ist nicht alles. Ja. Kampfsport schon mal gar nicht. Was würdest du sagen, wie viel japanische Tradition steckt im heutigen deutschen Kendo? Was gibt es da für Unterschiede?
Im deutschen Kendo trainiert man in erster Linie den Sport Kendo. Wie schlage ich richtig, wie führe ich die Technik richtig aus und so weiter. Im Vergleich zu einem japanischen Dojo ist das sehr sportlich gehalten. Natürlich haben wir die Etikette auch wie in Japan, die natürlich für Europäer etwas fremd ist am Anfang. Und das Verständnis, warum man das macht, gibt es auch nicht wirklich. Andererseits, in einem japanischen Dojo ist die Etikette sehr, sehr wichtig. Also alles beginnt und alles endet mit Etikette. Dort wird, sagen wir, mehr Budo, der Bushido-Spirit trainiert, als nur die reine Sportart, könnte man sagen. Wenn ich aber einem kleinen Jungen von 5 Jahren die japanische Geschichte erklären möchte in Japan, und die Etikette, dann interessiert es den auch nicht. Ja, das kommt erst mit der Zeit. Also eine Anekdote. Ich war in einem Dojo in der Nähe von Hiroshima. Und an dem Training, an dem Keiko, hatten nicht so viele Leute teilgenommen. War eigentlich ein Kindertraining. Und dann standen da so 5, 8. und 7. Dane. Die waren schon alle 70 Jahre alt. Und ein paar Kinder und die alten Sensei hatten versucht, den Kindern über Bushido zu erklären. Aber die wollten es nicht hören. Die wollten halt Tee trinken oder sich hinter Matratzen verstecken. Also, die Menschen sind eigentlich überall gleich. Aber wenn das Training dann richtig beginnt, sagen wir im jugendlichen Alter, dann wird der deutsche Kendo-Weg wird eher sportlich und der japanische ist immer noch sehr historisch Budo-lastig.
So, kommen wir doch mal zurück zur Meisterschaft. Was für eine besondere Anforderung stellt eigentlich so ein Kendo-Turnier an Halle, Technik und Ablauf?
Die Halle sollte einen guten Fußboden haben. Ja, also es dürfen keine Bretter rausstehen, sage ich jetzt mal, oder Nägel oder irgendwie so. Also je besser der Boden, desto besser können wir eigentlich auch Kendo praktizieren. Die Halle muss groß genug sein für 2 bis 3 Wettkampfflächen. Die Wettkampffläche, die hat bestimmte Maße, die man einhalten muss. Und die Wettkampffläche selber, also der Wettkampf heißt Shiai. Shiai heißt die Competition. Und der Wettkampfort heißt G.I. Joe, der Wettkampfort. Hat keine besondere Bedeutung. Ja? Und dieser G.I. Joe, der folgt eben bestimmten Regularien. So, das heißt, die zwei Spieler gehen in den G.I. Joe hinein mit einem Schritt, verbeugen sich, gehen drei Schritte nach vorne und begrüßen sich in der Hocke, die ich vorhin erklärt hatte, Songkyo. Jetzt haben sie einen gewissen Abstand voneinander, einen gewissen Abstand, der nicht zu klein und nicht zu groß sein darf. Das heißt, die Halle muss eben diese Grundvoraussetzungen erfüllen, was den Platz angeht. Des Weiteren hat man beim Kendo in einem Wettkampf drei Schiedsrichter, sogenannte Shimpan. Diese Shimpan laufen in bestimmten Winkeln zueinander. Auf einer Seite sind meistens zwei und auf der anderen Seite ist einer. So dass man von drei Seiten immer einen Punkt oder einen Angriff möglichst gut sehen kann. Diese Shimpans sind im Kendo unglaublich wichtig. Denn sie entscheiden über die Qualität des Kendo. Also nochmal kurz gesagt, wenn man schlechte Schläge durchgehen lässt oder die nicht richtig ausgeführt wurden, dann wird irgendwann das Niveau des Kendo sinken. Und wir wollen das Kendo-Level möglichst hochhalten. Was natürlich auch für die Zuschauer interessant ist, denn wir treffen uns sehr oft, aber nur sehr selten richtig. Was ein bisschen frustrierend sein kann, während man kämpft, aber so ist es. Was die eigentlichen Abläufe angeht, ist es nicht so schwer. Also wenn man Helfer hat, wie beispielsweise zu Beginn des Turniers die Shinai der Kämpfer kontrollieren. Jeder braucht immer zwei Shinai, die total funktionsfähig sind, nicht gebrochen. Und die werden dann mit einem Klebeband beklebt, das dann signalisiert, okay, dein Shinai ist in Ordnung. Es wird gewogen, darf nicht zu schwer sein. Es gibt Passkontrollen und so weiter. Ne? Das ist wie bei jedem anderen Turnier auch. Das wird gemacht. Es gibt die Protokollübergabe, wie wurde jedes Spiel absolviert, wer war Shimpan, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Und im Großen und Ganzen ist es das eigentlich schon am Turniertag. Was davor gemacht werden muss, zusammen mit Sponsoren, zusammen mit Helfern, zusammen mit dem Verein an sich, also dem TSV Otto Brunn, bei dem wir eine Sparte sind, mit dem Bayerischen Kendo-Verband, und so weiter. Also auch mit der Otto Brunner Gemeinde hatten wir viel zu tun, denn der Bürgermeister Florian Schad hat sich bereit erklärt, eine Rede zu halten zu Beginn des Turniers, genauso wie der Generalkonsul Japans in München. Das heißt, hier ist schon so ein bisschen Vorarbeit gefragt. Im Großen und Ganzen ist es aber immer nur eigentlich an der Sache zu bleiben. Es ist keine besonders komplizierte Aufgabe. Und dann am Wettkampftag geht's eben ab. Ja, wir verkaufen Brötchen, wir verkaufen Getränke oben für die Zuschauer und unten sind die Kämpfer und wir hoffen, dass alles möglichst reibungslos läuft und alle eine gute Zeit haben.
Du hattest gerade schon mal das Thema Sponsoren angesprochen. In meiner Vorstellung sind so Sportevents, Sportwettkämpfe durchaus schon mal eine teure Angelegenheit. Wie finanziert der Verein ansonsten die Veranstaltung? Kommt das alles über Sponsoren, Spenden? Wie macht ihr das?
Die Finanzierung ist eigentlich nicht so schwierig, denn die Halle läuft bei uns über den Verein TSV. Das heißt, wenn man Mitglied des TSV ist, dann kann man die Halle zu normalen Vereinsbedingungen einfach nutzen. Man muss sich rechtzeitig anmelden. Dann gibt es aber noch den Fall, dass fremde Vereine dort beispielsweise was ausrichten würden. Dann wird die Sache schon ein bisschen teuer. Dann kostet es ein paar hundert Euro pro Stunde, glaube ich. Was die eigentlichen Kosten angeht, ist das nicht so teuer, wie man glaubt. Also zum Beispiel Sanitäter, die von den Johannitern kommen. Meistens bekommt man als Verein wirklich gute Konditionen. Das Vereinswesen, sage ich mal, in Bayern ist sehr stark. Es funktioniert wirklich gut. Und hier in Ottobrunn funktioniert es extrem gut. Also alles, was wir immer machen wollten, konnten wir machen. Über die Kosten hat man zwar irgendwann sprechen müssen, das stand aber nicht so groß im Raum. Und die Sponsorengelder, die wir jetzt einnehmen, sind keine Geldwerte, sondern werden meistens in Sachwerten angegeben. Das heißt, ich sage jetzt nicht, gib mir mal 300 Euro, sondern ich sage, ich möchte dies und das kaufen und das kostet 300 Euro, können wir das bitte so machen? Und dann wird das bezahlt von einem Sponsor. Also relativ überschaubar, wenn ihr wollt. Dann erkläre ich euch, wie es geht.
So, jetzt mal ein bisschen persönlicher, denn du sagtest ja, du hast in Osaka gelebt, glaube ich, war das gerade. Ja. Und bist dort dann zum Sport gekommen. Und magst du uns verraten, was so dieser Moment war, wo du dann gesagt hast, okay, diese Sportart möchte ich dauerhaft betreiben?
Naja, Kendo kannte ich schon von früher. Als Student war ich in Japan und ich hatte Probetraining gemacht. Das hat mir aber nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Und ich hatte auch nicht verstanden, was die von mir wollen. Ich hätte viel lieber Judo gemacht oder wäre Skateboard fahren gegangen. Und dann hat sich mein Leben aber irgendwie so ergeben, dass ich eine japanische Freundin hatte, mit der ich heute verheiratet bin seit 15 Jahren, aber insgesamt sind wir über 20 Jahre zusammen. Und ich hatte das Gefühl so, naja, diese Kendo-Geschichte, irgendwas ist doch dran, ja, und so, ich möchte es mal probieren. So, und dann hatte ich nach meiner Studentenzeit hatte ich in Hamburg gewohnt. Und Hamburg, wer es nicht weiß, hat ein sehr schönes Dojo, das Alster Dojo. Sieht großartig aus, ein wunderschöner Bau, ganz aus Holz, sehr traditionell. Also wirklich so japanische Shokunin-Style-Dojo-Arbeit. Und ja, dann bin ich da ein paar Mal hingegangen. Und bis dahin war das aber noch nicht so sicher, ob ich das machen würde. Ich dachte, ich möchte die Verbindung zu Japan halten und mit meiner Frau oder mit meiner damaligen Freundin und mit Kendo wird es schon irgendwie funktionieren. Aber ehrlich gesagt, richtig Lust hatte ich nicht. Und ich wusste auch nie so richtig, wo das hinführen soll, diese Kendo-Geschichte, zu welchem Ziel ich das mache. Irgendwann hatte ich dann mal zu einem Lehrer, der aber heute schon in Berlin wohnt, hatte ich dann gemeint, so ja, vielleicht höre ich auf. Oder so, ne, und hier, ich möchte mehr Zeit mit meiner Freundin verbringen und so, ich fahre gerne Skateboard und so. Und ich habe mir überlegt, ob ich nicht aufhören soll. Und dann meinte er jetzt, das kann ich vergessen mit dem Aufhören. ich soll schön weitermachen. So. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen Bammel bekommen. Und dann meinte ich so, ja, okay, dann mache ich weiter. Und habe dann einfach nicht mehr aufgehört damit. Der Name ist wirklich Programm. Also Kendo ist keine Sache, die man betreibt wie Tischtennis. Na, wenn ich zum Fußball gehe und ich ziehe meine Trainingsklamotten aus und ich steige aufs Fahrrad und fahre nach Hause, dann bin ich in dem Moment kein Fußballspieler mehr. Dann bin ich einfach nur noch Daniel. Wenn ich Kendo betreibe oder eine Budo-Kampfkunst, dann bin ich trotzdem Budo Daniel, auch wenn ich gerade nicht im Dojo bin. Ich befasse mich auf einem anderen Level mit dem gesamten Kosmos von Budo. Und das ist wirklich auch das Faszinierende daran, dass man diese, ja, sagen wir einfach mal, dieses Mindset aus Kendo in sein privates Leben mitnimmt. Also die Etikette, den Kampfgeist. Das heißt jetzt nicht, dass ich Leute verprügle, aber ich habe in den notwendigen Situationen, habe ich den Mut, die Kontrolle zu übernehmen.
Puh. Als Tracky zwischen zwei Star Wars-Fans bin ich also sicher sehr gut. Also ja. Ist Kendo eher oder prägt es halt das komplette Leben im Prinzip. Also abseits der Halle natürlich dann auch.
Kann man so sagen.
Und du hattest ja auch gerade schon mal das Thema Selbstvertrauen und Kampfgeist irgendwie angesprochen. Das sind ja wirklich Eigenschaften, die einem auch im sonstigen Leben, abseits des Dojo, was bringen, die einem helfen können. Was kann man durch Kendo noch lernen, was einen selbst im Leben voranbringt?
Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber mir hat die Hierarchie in einem Dojo sehr viel beigebracht. Bevor ich Kendo machte, hatte ich nicht diesen Drive oder nicht das Verständnis, mich einem Lehrer gegenüber, sagen wir mal, so respektvoll zu zeigen und dankbar zu sein, dass ich Dinge lernen darf. Sondern ich habe das als Zwang empfunden. Ne? Du musst zur Uni und du musst lernen. Aber eigentlich war die Sichtweise falsch. Ich durfte zur Uni und ich durfte lernen. Das habe ich aber zu der Zeit noch gelernt. Und in einem Dojo hat man eine ganz natürliche Ordnung, in die man hineinpasst. Ja, zum Beispiel, wir sitzen geordnet nach Rängen, wenn wir meditieren, bevor das Training beginnt. Und damit fängt das schon mal an. Ja, so dieses, jetzt kennst du deinen Platz in dieser Ordnung. Und natürlich wirst du irgendwann woanders sitzen. Aber im Moment ist das hier, was du hier tust, ist dein Ort. Ne? Zu älteren Leuten musst du freundlich sein und respektvoll. Genauso wie zu höher Graduierten musst du sehr freundlich sein und dich respektvoll benehmen. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass in der heutigen Zeit viele Leute ein bisschen mehr Respekt gut vertragen.
Ja, eindeutig.
Ja, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht in einem Dojo, also ich rede jetzt von meinem Dojo, ist, wenn wir uns jetzt nicht gerade hauen, sehr freundlich und respektvoll, und darauf lege ich großen Wert.
Und das lebst du aber dann auch privat, also abseits des Kendo.
Natürlich, natürlich. Nochmal über die heutige Zeit vielleicht gesprochen, obwohl es auch viele gute Dinge gibt, erlebt man oft, dass Freundlichkeit als Schwäche ausgelegt wird.
Ja.
Das ist es aber nicht. Indem ich jemanden respektvoll und freundlich behandle, erhebe ich mich eigentlich selbst als Mensch. Und auch das gehört zur Entwicklung im Kendo dazu. Natürlich kann ich jetzt nicht für alle Hunderttausenden von Kendoka auf der Welt sprechen, aber das ist die Art und Weise, wie es sein sollte.
So, jetzt haben wir auch gleich noch ein anderes Geheimnis gelöst. Also Kendo-Kämpfer heißt also Kendoka.
Genau.
Ha, müssen wir das auch mal.
Das habe ich so tatsächlich. So wie der Judoka auch Judo-Kämpfer ist.
Ja, ich muss zugeben, bei der Recherche habe ich tatsächlich so, wie heißt das eigentlich? Ja, gut zu wissen. So, jetzt mal eine typische Klischeefrage eigentlich. Es gibt ja unglaublich viele Klischees, was Samurais angeht und so weiter. Ich meine, mit ihren Schwertern können sie ja die halbe Welt durchteilen etc. und so weiter. Und beim Kendo gibt es natürlich logischerweise auch ziemlich viele Klischees von Leuten, die es halt von außen her betrachten. Gibt es so ein, zwei Klischees, die dich besonders nerven, wo du halt sagst, boah, die würde ich gerne aus der Welt räumen?
Da gibt es schon einige.
Wir blassen mal bei zwei, sonst wird der Podcast zu lang.
Qual der Wahl.
Also, wie wir gerade über diese Etikette gesprochen haben, ne, und über diesen Weg, den man geht, und wie man sich zu einem vielleicht besseren Menschen entwickeln kann durch Kendo. Natürlich hat es sehr viel mit Eigenmotivation zu tun. Das ist nicht so, dass man in das Dojo geht und dann passiert irgendwie so eine kleine Magie und wir sind jetzt bessere Menschen. So ist das gar nicht. Sondern die Art und Weise, wie man Kendo praktiziert, ist sehr aufopfernd und sehr anstrengend. Ja, es kann nur funktionieren, indem man sehr oft ins Training kommt. Egal, ob es schneit, ob es regnet, mit Gegenwind, zu heiß, zu kalt. Ganz egal. So, das ständige Trainieren, das ist das, was uns zu besseren Kendo-Kämpfern macht. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, Leute denken, wenn sie Kendo können, können sie wirklich kämpfen. Aber ehrlich gesagt kann man Kendo außerhalb des Dojos, also jetzt mal Schwert, gar nicht benutzen. Es ist eigentlich wirklich auf die Trainingshalle beschränkt und man kämpft mit anderen Leuten, die ein Schwert haben. Bei Samurai war das auch so, dass die ihr Schwert nicht immer dabei hatten. Also das ist ja auch ein bisschen komisch, wenn man irgendwo in eine Bar geht und legt sofort sein Schwert irgendwie auf die Theke. Ja, dann kann die Stimmung schon mal ein bisschen abknicken.
Interessant.
Naja, genauso ist es ja bei euch, wenn ihr abends irgendwo was trinken geht, setzt euch an die Bar und dann plötzlich legt ihr ein Brotmesser auf die Theke. Werden sich auch die Leute fragen, ja, was ist denn mit denen los?
Ja, um das jetzt mal klischeehaft zu sagen, unsere Waffe ist das Wort.
Das wow. Heißt, das heißt, es gibt die Zeit zu kämpfen und es gibt die Zeit nicht zu kämpfen. Und im Kendo lernt man auch das.
Und was ist so das, was du... Also du sagst jetzt, du möchtest Kendo bekannter machen oder berühmter, wie man es halt so nimmt. Ja. Was ist so dieses, jetzt mal, nehmen wir mal die Meisterschaft wieder. Was erhoffst du dir, den Zuschauern mitzugeben durch diese Veranstaltung?
Ich hoffe, Kendo ein bisschen mehr Richtung Breitensport zu bringen wie Judo. Hm. Judo-Clubs gibt es auch viele. Ich weiß nicht, wie intensiv jeder trainiert, aber ich glaube, Leute, die eine Budo-Art betreiben, haben eine andere Sichtweise auf die Welt und auf Dinge. Und ich möchte mehr Leute dazu bringen, Kendo zu verstehen, dieses Mindset zu verstehen und diese Dinge zu adaptieren, um vielleicht naja, ihr eigenes Leben zu verbessern oder das Leben anderer oder naja, so, ne? Mein Ziel ist eigentlich, dass wir so, obwohl wir kämpfen, Community Building haben, Kindererziehung, Selbstdisziplinierung, Wertevermittlung durch sehr harten Sport.
Und Zuschauer können einfach so vorbeikommen, nehme ich mal an. Also gibt es sowas in der Tageskasse? Also sprich, kostet das Eintritt?
Es kostet kein Eintritt. Hm. Das Schöne, wir haben einen richtig großen Zuschauerplatz. Ich glaube, da haben locker 300 Leute Platz. Wie gesagt, der Eintritt ist frei. Jeder kann vorbeikommen. Jeder ist herzlich eingeladen. Ab 9.30 Uhr sind die Türen auf und ab 10 Uhr beginnt die Show zu rollen.
Also für die Leute, die uns zuhören und vorbeikommen möchten, kauft euch zumindest ein Brötchen. Und was sollte man auf gar keinen Fall verpassen? Also gibt es da einen bestimmten Programmpunkt, wo du sagst, den sollte man auf jeden Fall schauen, um sich, was ich kenne, besser kennenzulernen oder so allgemein?
Nö, alles gleichwertig wertvoll.
Perfekt.
Alles
fantastisch. Das wollen wir hören. Wo finden denn Interessierte weitere Informationen?
Wir haben schon sehr viel Werbung gemacht in der letzten Zeit. Also in verschiedenen Medien hatten wir die Ankündigung gemacht. Zum Beispiel war das im Münchner Merkur beispielsweise. Ich hatte gerade ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Wochenanzeiger an verschiedenen Stellen. Auf der Homepage des Bayerischen Kendo-Verbands natürlich. Die Seite kann auch immer gerne so besucht werden. Also es gibt interessante Ausschreibungen in München und in Bayern. So wenig gibt es nicht an Kendo in Bayern. Das heißt, für Interessierte gibt es immer relativ schnell irgendwas. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man auch in München in drei verschiedene Clubs gehen. Einmal der Kendo Club in Leim, der ESV. Einmal Kendo München, der reine Kendo Club, Kendo München e.V. Und einmal Hibarikai Ottobrunn. Das heißt, egal ob man jetzt irgendwo mehr außerhalb wohnt oder ob man sehr zentral wohnt, es gibt immer eine Möglichkeit, in München Kendo zu machen. Und ich glaube, auch so leicht außerhalb gibt es inzwischen mehrere Kendo-Clubs. Das heißt, man kann fast jeden Tag in der Woche Kendo machen, wenn man unbedingt.
Und für die Leute, die übrigens nicht in der Nähe von München beziehungsweise in Bayern wohnen, da soll es ja auch so ein paar Deutsche geben, wie zum Beispiel uns. Wir suchen euch Links zusammen. Ein paar packen wir euch schon in die Podcast-Beschreibung. Aber kleine Ankündigung, demnächst kommt noch ein Artikel dazu über Kennst du in Deutschland, wie, was, wo und so weiter. Da geben wir euch dann nochmal ein bisschen mehr Informationen.
Sag mal, was würdest du jemandem sagen, der Kendo zwar spannend findet, sich aber noch nicht so richtig traut, zu einem Probetraining zu kommen, der da einfach noch zu unsicher ist?
Ich würde sagen, komm einfach vorbei und schau es dir an. Man muss nicht sofort mitmachen. Man kann auch einfach ein Training, zwei Trainings auf der Bank sitzen und zuschauen. Natürlich, wie ihr euch unschwer vorstellen könnt, bei einer japanischen Kampfkunst gibt es auch viele japanische Begriffe. Ich denke mal, bei Sumikai werden die meisten Menschen Japanisch sprechen oder zumindest ein Grundverständnis von Japanisch haben. Der Normalbürger spricht aber meistens kein Japanisch. Und es gibt viele japanische Begriffe. Das heißt, bis man gelernt hat, was bedeutet, vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit. Aber es geht schneller, als man denkt. Und der Einstieg ist nicht besonders schwer. Also man wird sehr, sehr spielerisch herangeführt und muss sich nicht sofort hauen lassen oder so. Keine Angst. Also ich glaube, vor dem fünften Cue beispielsweise hat man keine richtigen Shiai in dem Sinn oder nicht so ein Hardcore-Training. Das heißt, ich nehme die Leute jetzt nicht sofort direkt in die Mangel, falls ich das überhaupt jemals tue. Ich denke schon, da ist noch Luft nach oben, aber man soll einfach vorbeikommen und sich für eine neue, vielleicht fremde Kultur interessieren und der Rest kommt eigentlich von allein.
So, dann abschließend noch die Frage, möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
Möchte ich. Kendo unterrichtet einen zwar auf den ersten Blick im Schwertkampf, aber was ich persönlich daraus genommen hatte, ist, dass man sich wirklich Mühe gibt, Ziele zu erreichen. Das habe ich für mich persönlich gelernt. Heutzutage tendieren viele Leute dazu, Shortcuts zu nehmen. Sie möchten schnell reich werden. Sie möchten schnell berühmt werden. Sie möchten viele Follower auf Instagram und so weiter und so fort. Im Kendo, wie der Weg schon sagt, ist der Weg lange, aber sehr interessant. Und man kann sein Leben dadurch bereichern und man hat eine Community weltweit, die ich einzigartig finde. Wenn man gerne verreist, egal wohin man geht und man findet ein Dojo, kann man immer dort trainieren. Man wird jemanden finden, der sich um einen kümmert. Man hat einen Platz zum Schlafen, man bekommt was zu essen, man kann trainieren. Und das macht die ganze Sache wundervoll. Wer sein Leben so bereichern möchte, ist herzlich eingeladen, mit Kendo anzufangen.
Gut, liebe Leute, damit sind wir dann durch hier. Noch zur Information, die Kendo-Meisterschaft, beziehungsweise die bayerische Kendo-Meisterschaft, findet am 26. Juli in der Ferdinand-Leis-Halle in Ottobrunn statt. Wir verlinken euch auch dazu nochmal alles in der Podcast-Beschreibung. Ja, dann vielen Dank an dich, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Und wir hoffen, dass das eine tolle Veranstaltung wird. Ja, und liebe Leute, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!